Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Es ist ja fast schon erstaunlich, dass wir überhaupt noch in einem liberalen Rechtsstaat leben. Der Westen, der ist schließlich am Ende, die Demokratien, die sterben und das selbsternannte Volk, das jubelt rechten Autokraten zu. Zumindest kann man diesen Eindruck haben, wenn man sich so die politischen Sachbücher der letzten Jahre anguckt. Da ist wirklich alles ein einziger Untergang der Demokratie. Verena Friederike Hasel, die geht das Thema etwas optimistischer an. Ihr Buch, das trägt den Titel »Wir wollen mehr als nur wählen, wie wir die Demokratie retten können«. Und die Autorin und Journalistin, die ist jetzt zu Gast in der Lesart. Hallo Frau Hasel.
Guten Tag.
Ja, bevor wir jetzt aufs Retten kommen, was heißt denn hier nur wählen? Dafür haben Menschen ihr Leben gegeben und Sie sagen nur wählen?
Ja, das ist natürlich auch großartig, wählen zu können. Aber eine Demokratie hat sich, glaube ich, niemals zu Ende entwickelt, sondern kann immer weiterentwickelt werden. Und ich glaube, angesichts der Komplexität der Verhältnisse, in der wir leben, ist es ein bisschen wenig, nur alle 4 Jahre ein Kreuz zu machen.
Und das ist auch eine Frage der Repräsentation, lese ich bei Ihnen. Ihnen fehlt, ja, wer fehlt Ihnen im Parlament, wenn wir nur wählen?
Naja, es gibt ja eine Unterscheidung zwischen substanzieller und deskriptiver Repräsentation.
Was ist das?
Und die substanzielle Repräsentation geht davon aus, dass es reicht, dass Leute da sind, die uns inhaltlich vertreten. Und die deskriptive Repräsentation geht davon aus, dass die Leute uns auch ähnlich sein sollen, damit sie unsere Interessen gut vertreten können. Und wenn man sich den Bundestag anschaut, das sind jetzt derzeit ja ganz schön viele Abgeordnete, 709. Und es sind nur 219 Frauen, 80% der Parlamentarier sind Akademiker, also da kann man von Repräsentation im Sinne von deskriptiver Repräsentation nicht sprechen. Und das zeigt ja auch der Ruf nach Quoten, also dass die Leute damit unzufrieden sind, dass da Leute sind, die eigentlich nicht die Bevölkerung abbilden.
Eine dritte Kammer schlagen Sie vor und der Clou ist, dass die nicht gewählt wird, sondern wie soll die entstehen?
Das Besondere daran ist, dass die per Zufall ausgewählt werden sollen. Also wenn man sich die Demokratie als so ein Haus mit 3 Säulen vorstellt, dann ist die eine Säule die repräsentative Säule, das haben wir jetzt und das ist auch wunderbar so. Und dann wäre eine 2. Säule die direkte Demokratie, das kennt man auch mit Volksentscheiden und Referenden. Und die 3. Säule, die kennt man aber nicht oder die ist man gerade erst dabei so wieder zu entdecken, das ist die deliberative Säule und die arbeitet mit Bürgern, die zufällig ausgewählt sind. Und die besondere Schönheit ist daran, dass sowohl die repräsentative wie auch die direkte Demokratie ein Problem haben, die nehmen nicht alle mit. Also wenn man sich Wahlen anguckt, dann stellt man immer wieder fest, dass in den Wahlbezirken mit der niedrigsten Wahlbeteiligung 50% mehr Haushalte aus den unteren Einkommensklassen sind. Und dasselbe haben wir auch bei Referenden, dass sich an Referenden bestimmte Schichten, nämlich die unteren Schichten, nicht beteiligen. Und wenn man Bürger per Zufall auswählt, umgeht man dieses Problem. Also da bezieht man wirklich alle ein, weil man dann eben eine Zufallsauswahl hat und nicht nur Leute, die sich einfach so beteiligen.
Wie planen Sie das konkret? Dann haben wir keine Bundestagswahl mehr, sondern eine Bundestagslotterie. Wir sehen da nicht die Wahlergebnisse, sondern gucken eine Fernsehlotterie und wissen dann am Ende des Abends, wer in den Bundestag kommt?
Nein, gar nicht. Also ich würde auch niemals denken, dass unser System ersetzt werden soll, sondern dass es ergänzt werden soll. Da gibt es auch ein schönes Beispiel dafür. Das war in Irland so. Die haben eine Bürgerversammlung einberufen. Die haben 99 Bürger zufällig ausgewählt aus der Bevölkerung, um über drängende Fragen, die in der Gesellschaft bestanden, zu diskutieren. Das war zum Beispiel die Frage nach dem Schwangerschaftsabbruch, weil die ein sehr rigides Gesetz dazu hatten und das ändern wollten. Jetzt hat sich keiner so richtig rangetraut. Und ich war in Irland, um mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten zu sprechen, der diese Citizens Assembly ins Leben gerufen hat. Das war im Jahr 2016. Und er meinte, er wollte einfach den politischen Druck rausnehmen. Und er hatte auch so das Gefühl, das ist so ein kontroverses, heikles Thema. Da muss man irgendwie so eine gesamtgesellschaftliche Diskussion anregen. Und dann hat er gesagt, dass er ganz überrascht war, weil die Bürger weitergegangen sind, als die Politiker sich das jemals haben vorstellen können.
Das war ja tatsächlich erstaunlich. Und das war ja ein Thema, das hat das Land über Jahrzehnte wirklich tief gespalten. Was hat denn da besser funktioniert in so einer Bürgerversammlung als vorher im Parlament?
Bürger haben natürlich eine größere Freiheit. Die müssen nicht um ihre Wiederwahl fürchten. Die sind auch nicht Lobbyisten so ausgesetzt. Das ist die eine Sache. Und ich glaube, die andere Sache ist, dass wenn man Leuten gegenüber sitzt, dass man so die Feindbilder nicht weiter Bestand haben. Also ich glaube, dass viele vermeintliche Gegensätze sich auflösen, wenn man sich wirklich ins Gespräch miteinander begibt. Ich habe eine Frau getroffen, die hat an der Bürgerversammlung teilgenommen und die ist auch deshalb ein schönes Beispiel gewesen, weil sie erstmal wie jemand gewirkt hat, der sich eben nicht so sehr für Politik interessiert. Die war mit ihren 3 Kindern zu Hause und sie meinte, den Politikteil in der Zeitung hat immer ihr Mann gelesen und dann klopft das bei ihr an der Tür und das hieß, guten Tag, sie sind zufällig ausgewählt worden, um über die Geschicke des Landes zu entscheiden. Und sie meinte, sie hat nur gehört, dass sie 11 Wochenenden weg sein wird und dachte, so ein Wochenende mal woanders und nicht bei den Kindern, das wäre ja teuer. Also die war wirklich nicht prädestiniert für politisches Engagement. Und die hat aber so kenntnisreich über alles geredet. Und sie meinte, was sie so toll fand, war, dass sie zur ersten Versammlung gegangen ist. Da war für das Thema Abtreibung waren 3 Sitzungen anberaumt. Dann standen vor dem Saal die Pro-Choice-Advokaten und die Gegenseite und haben sich gegenseitig angeschrien. Und sie dachte sich, wie können wir in Ruhe darüber diskutieren. Ich kann mir das kaum vorstellen. Und sie meinte, dann sei es tatsächlich aber so zivilisiert und ruhig zugegangen, sobald man miteinander an einem Tisch saß, dass es ganz beeindruckend war.
Diese dritte Kammer, solche Bürgerversammlungen, ist der eine Schwerpunkt Ihres Buches, aber schon auch ganz grundsätzlich mehr das, was man so direkte Demokratie nennt, also Volksabstimmungen und Referenden. Bei diesem Stichwort denken wir wahrscheinlich alle in erster Linie zurzeit an das Brexit-Referendum.
Ja, das ist schade, dass es jetzt so das Negativbeispiel geworden ist. Und das ist wirklich nicht das Paradebeispiel für die direkte Demokratie, weil es einfach auf ganz vielen Ebenen schiefgelaufen ist. Also erstmal muss man mal sagen, direkte Demokratie muss man einüben. Und da startet man nicht gleich mit so einem Thema. Es gab in der Schweiz seit 1848, die Schweiz ist ja ein gutes Beispiel für direkte Demokratie, 600 Referenden und Volksinitiativen. Das ist einfach eine ganze Menge. Und in Großbritannien gab es 3. Und um überhaupt dieses Referendum durchzuführen, musste extra ein Parlamentsgesetz erlassen werden. Also das ist schon mal der falsche Weg. Und dann war das ja auch, Cameron hat das ja anberaumt, um seine eigene Macht zu stärken, weil er dachte, die Briten stimmen eh dagegen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck von direkter Demokratie, dass ein Politiker seine Machtbasis stärkt, sondern im Gegenteil, das Volk soll mehr Macht bekommen. Dann eine andere Sache, die Quoren haben gefehlt, Zustimmungsquorum, also hätte hoch angesetzt werden können. Die Frage war falsch gestellt, man hätte sowieso sich erstmal nach den Bedingungen für den Ausstieg erkundigen müssen, anstatt sofort über den Ausstieg zu entscheiden. Und dann dadurch, dass es direkte Demokratie ja nicht verankert ist in Großbritannien, haben ja die Briten auch gar keine Möglichkeit der Korrektur. Sie können ja jetzt nicht ein Referendum von unten anberaumen, um dagegen vorzugehen. Also ich finde es sehr schade, weil ich auch von direkter Demokratie viel halte, in Kombination aber mit Bürgerversammlungen. Aber dazu kommen wir vielleicht noch, dass das jetzt so das Negativbeispiel geworden ist, weil das eigentlich das falsche Licht auf direkte Demokratie wirft.
Sie können das ja vielleicht an dem Beispiel Irland noch genauer erklären, weil die haben ja am Ende auch nicht einfach in dieser Versammlung was beschlossen, sondern haben ja dann erst dem Volk was vorgelegt. Wie lief das?
Also in Irland ist es ein bisschen anders. Die haben ein obligatorisches Verfassungsreferendum. Also immer, wenn sie in die Verfassung rangehen, muss das Volk sowieso befragt werden. Aber direkte Demokratie birgt natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass viele Leute mit wenig Ahnung entscheiden. Während Bürgerversammlungen geben halt wenig Leuten, die aber sozusagen in ihrer Gesamtheit für das Land stehen, geben ihnen die Möglichkeit, erstmal viel Ahnung zu einem Thema zu entwickeln.
Und die haben Zeit, sich einzuarbeiten.
Ja, total. Und die haben diese Bürgerversammlung der Volksabstimmung dann vorgeschaltet. Also in der Bürgerversammlung wurde dann ein Vorschlag entwickelt und der wurde dann dem Volk vorgelegt.
Das heißt, der Kern ist, es gibt nicht eine Ja-Nein-Entscheidung, die eigentlich eher für Spaltung sorgt, sondern die Bürgerversammlung entwickelt eigentlich schon den Kompromiss. Ist das der große Unterschied?
Genau, das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied und natürlich hat das auch eine andere Plausibilität für Leute, wenn das von Bürgern entwickelt ist und nicht von Politikern entwickelt. Und interessanterweise, also unsere Bundesregierung hat ja schon im Jahr 2018, als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, haben sie ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, sie wollen eine Expertenkommission ins Leben rufen, um zu schauen, wie sie das repräsentative System weiterentwickeln können durch direkte Demokratie und durch Bürgerbeteiligung. Es ist nicht, die Grünen haben dann in diesem Jahr nachgefragt und dann hieß es, es seien noch nicht mehr die Kriterien festgelegt worden, nachdem diese Expertenkommission einberufen werden soll. Und deswegen haben das jetzt ja Bürger übernommen. Also der Verein Mehr Demokratie hat jetzt eine Bürgerversammlung im September stattfinden lassen mit 160 zufällig ausgewählten Deutschen. Die haben an 4 Tagen in Leipzig diskutiert und haben jetzt im November ihre Ergebnisse Schäuble übergeben, der sehr angetan war, eine ganz großartige Rede gehalten. Und tatsächlich haben da auch die Leute sich dafür ausgesprochen, dass bundesweite Volksentscheide eingeführt werden, aber mit vorgeschalteten Bürgerversammlungen, auch mit anständigen Quoren, sodass man sicher sein kann, dass nicht irgendwie so eine geringe Mehrheit dann irgendwie, ja.
Das ist jetzt ja noch ein Spezialfall, wenn ein Verein so etwas veranstaltet, da ist klar, es hat natürlich nicht wirklich eine Verbindlichkeit, denn ein Verein kann das nicht einfach beschließen, dass dann das auch passieren muss.
Nee, aber die Tatsache, dass der Schäuble das entgegengenommen hat und sich auch
das
wirklich…
Das sagt schon mal was aus, worauf ich hinaus will, ist, dass solche Bürgerversammlungen im Sinne der Demokratie auch kräftig nach hinten losgehen können, wenn das, was die dann empfehlen, folgenlos verpufft.
Ja.
Welche Verbindlichkeit wollen Sie da einmal oder wie soll das funktionieren?
Na, da ist Ostbelgien ein ganz gutes Beispiel. Also, weil die experimentieren inzwischen wirklich schon an vielen Orten damit. Und in Ostbelgien wurde jetzt auch eine Bürgerversammlung ins Leben gerufen. Die heißt ein bisschen anders, aber die ist fest institutionalisiert, also auch festes Teil des politischen Systems. Und die Politiker haben gesagt, sie können zwar nicht versprechen, dass sie den Empfehlungen folgen werden, aber sie müssen zwingend eine Sitzung anberaumen, wenn sie denn sich dagegen verhalten. Und nach einem Jahr muss es nochmal eine Sitzung geben, in der die Politiker Auskunft darüber geben, was denn aus den Empfehlungen geworden ist. Also die Politiker können es sich ja selber sozusagen schon schwer machen, dagegen zu handeln, wenn es ihnen wirklich ernst damit ist. Und es sollte ihnen ernst sein, weil die Zahlen wirklich alarmierend sind. Wenn man sich anschaut, 24% vertrauen nur der Bundesregierung, der Bundesbürger. Ein Drittel der Deutschen glaubt, dass wir auf so eine Krise zusteuern, die wir mit den derzeitigen Problemen nicht lösen können. Und in Umfragen sagen Leute eigentlich immer, die Mehrheit der Leute sagt immer, sie wollen mehr an Sachentscheidungen beteiligt werden.
Ein Plan zur Rettung der Demokratie könnte sowas sein. Bürgerversammlungen, die ausgelost werden und eben nicht ausgewählt werden. Ich habe mit Verena Friederike Hasel gesprochen über ihr Buch »Wir wollen mehr als nur wählen, wie wir die Demokratie retten können«. Das sind 144 Seiten, die kosten 9,90 Euro und sind bei DTV erschienen. Vielen Dank, Frau Hasel.
Dankeschön.